ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Fangen wir ganz vorne an. Name:
Hanna Henke.
Geburtstag:
am 6.10.1992.
Geburtsort:
in Halle.
Profession:
ich bin Pfarrerin.
Pfarrerin oder Pastorin, was ist Ihnen lieber?
Beides gleich recht.
Was treibt Sie an?
Mich treibt Anteilnahme an, Hoffnung und eine gute Portion Trotzkraft.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Momentan sehr in Halle Neustadt.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Ich liebe Jean-Baptiste, aber auch immer wieder so alte Sachen wie Heinrich Schütz.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Gerade arbeite ich mich durch Angela Steidelis Oeuvre. Das finde ich ganz beeindruckend.
Und wie beginnt der Tag?
Mit ganz viel Kaffee und Nacktschnecken von den Beeten sammeln.
Nacktschnecken von den Beeten sammeln. Das heißt, Sie haben einen Garten so mit idyllisch Pfarrhaus dahinter oder sammeln Sie die Biester so auf den Rasenflächen so zwischen den Blöcken der Neustadt?
Nein, ich sammle sie von meinem Pfarrgartenspinat im Pfarrgarten ab.
Und das heißt, ein Pfarrgarten in Halle Neustadt, wie können wir ein bisschen Geografie machen? Also der Pfarrgarten, wenn ich richtig das im Auge habe, gibt es in Halle Neustadt ein Gemeindezentrum und Kirche ist in einem Dorf bei Halle Neustadt. Also wie sieht es genau aus?
Also unser Gemeindezentrum liegt direkt am Südpark, also am südlichen Ende der Neustadt. Es gehört zu Halle Neustadt, aber wenn man dieses Zentrum betritt, dann sagen viele, es wirkt, als wäre man in einer ganz anderen Welt, weil das so ein barockes Kirchlein ist, umgeben von ganz viel Grün und wunderschöner Natur und ruhiger Idylle. Also es wirkt ein bisschen wie eine kleine Oase, aber es ist mittendrin.
Und wie wichtig ist denn der evangelische Gott in Halle Neustadt? Also Sie gucken so, also boah, jetzt kommt er gleich mit den ganz großen Fragen. Nee, ich meine so den Zahlen nach, also wie vielen Menschen ist der den Zahlen nach wichtig in Neustadt?
Wenn Sie fragen, wie viele Gemeindeglieder ich in Halle Neustadt habe. In unserer evangelischen Gemeinde sind für Neustadt 1500 Mitglieder vertreten. Und dann gibt es aber auch noch andere christliche Gemeinschaften in Neustadt. Und dann gibt es eben auch noch ganz viele Menschen, die durch den islamischen Glauben mit Gott verbunden sind oder als Bahai. Also ich glaube, Gott ist in Halle Neustadt schon auch wichtig.
Und wenn Sie in Neustadt sagen würden als Bahai, dann weiß jeder sofort Bescheid, was Bahai sind?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Aber wir probieren zum Beispiel in unserem interreligiösen Container das ein bisschen zu ändern.
Okay, wollen wir es im Radio auch noch ändern?
Bahai? Ja, also Bahai ist eine Religionsgemeinschaft, die ihre Wurzeln im Iran hat und eben heute unter anderem auch in Halle Neustadt ansässig ist mit ganz interkulturell gemischten Gemeindemitgliedern.
Und mir fällt auf, ich habe nach dem evangelischen Gott in Halle Neustadt gefragt und Sie machen sofort dieses ganze Spektrum aus. Aber ich würde noch einen Moment bei der evangelischen Kirche erstmal bleiben wollen. Die Zahl der Kirchenaustritte bewegt sich in Hunderttausenden pro Jahr für die beiden großen Kirchen. Wie entwickelt sich das bei Ihnen?
Bei uns ist ja der rasante Abwärtstrend ein bisschen gebremst im Vergleich zum Beispiel zu den Kirchen in Westdeutschland, weil die große Austrittswelle hier schon in den 90er Jahren stattgefunden hat. Und es ist eher sowas, was dazugehört, aber was jetzt nicht so drängend ist wie zum Beispiel an anderen Orten. Das gehört für uns zur Realität, dass die Kirche kleiner wird, aber sie bleibt auch. Das ist auch die Erfahrung, die wir haben.
Und wie merken Sie diese Realität ganz praktisch? Kommen dann Leute oder zu Ihnen oder passiert das in der Regel stumm? Also gibt es so die Situation, dass jemand kommt? Haben Sie die schon erlebt, dass jemand zu Ihnen kommt und sagt, also Frau Henke, reicht mir?
Ja, das gibt's. Und dann muss ich die Leute immer ins Stadthaus verweisen. Und da ärgern sich dann viele darüber, dass sie nicht mal in der Kirche aus der Kirche austreten können. Aber das ist in Deutschland so geregelt. Und ich bekomme einmal im Jahr den Stapel mit den Austritten so als ordentliche Dokumente zugeliefert. Und das ist jetzt nicht der fröhlichste Tag im Jahr, aber es ist auch okay.
Sie haben Stapel gesagt, eben ist ein Stapel.
Ein kleiner Stapel. Das ist jetzt kein hundertseitiges Werk.
Kommt in so einem dicken Umschlag irgendwie,
genau,
oder?
Genau, so kann man sich das vorstellen.
Und was ist das für eine Gemeinde sozial? Also wer trifft sich da? Was für Menschen gehören dazu?
Es ist eine ganz gemischte Gemeinde. Also es gibt viele, die seit den 60er Jahren schon dabei sind und die inzwischen auch schon eben nicht mehr 25 sind, wie in den 60er Jahren. Dann gibt es aber auch jüngere Familien, die sich da treffen. Dann gibt es Leute, die einfach nur so reinkommen in unser Gelände, weil sie das interessiert oder weil sie da an den Angeboten von anderen Vereinen teilnehmen. Also die Gemeinde ist sehr gemischt, ja.
Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen bedeutungsvoll sage und das alles in Halle Neustadt, was so ja ein klangvoller Name ist, kann man sagen, geladener Name.
Ja. Ja, das hat das Potenzial, das Bild von Halle-Neustadt zu verändern, wenn man in unsere Gemeinde kommt.
Sie kommen ja selber aus Halle, Sie sind in Halle groß geworden, aber auf der anderen Seite vom Fluss. Also mit welchem Bild von Halle-Neustadt sind Sie da auf der anderen Seite vom Fluss aufgewachsen?
Ich glaube mit dem ganz Klassischen, dass Halle-Neustadt ein ganz trauriger Ort ist, wo man eigentlich jetzt gar nicht hingeht, außer man muss da irgendwie mal ins Neustadtzentrum, ins Kino oder so. Und ich habe sofort, als ich dort angefangen habe, als Pfarrerin gelernt, dass das überhaupt nicht das Bild, was die Neustadt eigentlich widerspiegelt, sondern das ist ein Bild, was von außen da rein projiziert wird. Was, glaube ich, auch manchmal einem ganz gut passt, wenn man alle Probleme irgendwo auslagern kann, ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, unser Blick auf die Neustadt, was jetzt die Defizite oder die Probleme angeht, der ist sehr, sehr geschult und der wird sehr stark bedient. Aber das, was eigentlich das Alltagsleben ausmacht oder auch was die Neustadt besonders und besonders schön macht, das ist gar nicht so geschult.
Wie ist das gelaufen, als Sie erfahren haben, dass Sie also in die Neustadt gehen werden? Also haben Sie sich auf die Pfarrstelle beworben oder ist das etwas eine Entscheidung gewesen, mit der Sie konfrontiert waren? Wie ist das gelaufen?
Ich bin ja Berufsanfängerin, da darf man sich noch nicht bewerben, aber ich durfte mir was wünschen und ich habe mir Halle-Neustadt gewünscht, weil ich das unheimlich spannend fand. Die Gemeinde hat eine ganz spannende Geschichte. Ich finde es auch ein spannendes soziales Umfeld. Ich finde es auch toll, auch persönlich in einem Umfeld zu leben, was sehr divers ist, wo es verschiedene Kulturen gibt, wo man Menschen begegnet, die nicht genauso sozialisiert sind wie man selbst. Also es war eine große Freude, dass ich nach Neustadt durfte.
Und Sie haben Familie, also sind nicht alleine gekommen. Sie haben das also mit Ihrem Partner besprochen.
Ja.
Und das war zwischen Ihnen beiden aber klar, dass Sie gesagt haben, also ich würde gerne nach Neustadt. Und der hat gesagt, passt bestens in meine Lebenspläne. Oder war das etwas, ja, was Sie tatsächlich bewegen mussten?
Nö, da sind wir zum Glück, denken wir ganz ähnlich, mein Mann und ich. Und unseren Kindern geht es auch sehr gut in Neustadt. Also die tragen die Entscheidung jetzt auch gerne mit, denke ich.
Das ist, ich merke auch, wie das Gespräch jetzt läuft an dieser Stelle, weil Sie haben das gesagt mit diesem, es gibt was Geschultes, das heißt, es gibt so die Klischees und ich habe im Vorfeld auf diese Sendung, habe ich einfach auch geguckt, Sachen im Internet und ich habe zum Beispiel so eine Stern-TV irgendwie Nummer da gesehen auf YouTube, wo das gleich so knallig beginnt und man sieht den Reporter vor so einer Graffiti-Wand und das ist alles so und hier zwischen Armut und Leerstand und so war. Und dieses Bild kursiert natürlich und wenn man dieses Bild im Kopf hat, dann sieht man das ja auch überall erstmal in Halle-Neustadt.
Ja, genau so ist das. Und das finde ich mit dieser Sternreportage finde ich ein total spannendes Beispiel, weil wir sehr oft solche Anfragen bekommen für solche Filme, weil die scheinbar sehr gute Klickzahlen generieren. Und neulich war eine Reporterin da, die wollte wieder für so einen Film recherchieren und hat dann am Ende den Dreh abgesagt, weil sie gesagt hat, es ist ihr nicht Ghetto genug. Also es hat gar nicht die Bilder für sie, die kamen gar nicht zustande, die sie brauchte irgendwie für ihre Klickzahlen. Und das ist sicher auch nicht böser Wille, sondern das ist einfach die Realität da manchmal, in was so Zwänge sind. Ne? Man muss da irgendwie bestimmte Klickzahlen erreichen. Aber ja, genau, natürlich achtet man mehr darauf, wenn das Bild ist, was man von Halle-Neustadt hat. Zum Beispiel auch, was Kriminalität angeht. Also ich merke, ich bin am Anfang super aufgeregt durch Neustadt gelaufen, nachmittags und abends, wenn es dunkel wurde, weil ich dachte, ich werde bestimmt gleich ausgeraubt. Es ist mir noch nie passiert.
So, die Spannung hat irgendwann nachgelassen, ja, mit der Erfahrung.
Und also es ist schon manchmal, dass diese Spannung noch da ist. Und neulich gab es eine lustige Situation, dass ich wieder aufgeregt abends an ein paar Jugendlichen vorbeilief. Und die Jugendlichen haben dann Buh gerufen, weil sie Jugendliche sind. Und das macht man als Jugendlicher. Und ich war so erschrocken und es ist nichts gewesen. Es hätte mich aber, glaube ich, im Paulusviertel weniger erschrocken.
Paulusviertel muss man für diejenigen sagen, die mit Halle nicht so vertraut sind. Das ist also, da gibt es eine sehr große Kirche, sehr markante Kirche mitten im Paulusviertel. Und das ist so ein bisschen, um ein anderes Klischee zu bemühen, ist so ein bisschen mehr Prenzlauer Berg im Paulusviertel.
Ja, kann man vielleicht so sagen, genau.
Es gibt ja immer mal die Gerüchte, dass Menschen von der Burg, hier Burg Giebichenstein, von der Kunsthochschule oder auch von der Uni in Halle gerade dabei sind, Neustadt zu entdecken und dann auch von der Ästhetik der Plattenbauviertel wird ja inzwischen auch an verschiedenen Stellen geschwärmt. Empfangen Sie irgendwelche Zeichen, dass sich da eine Gentrifizierung abzeichnet in Neustadt?
Also ich glaube, bis hin zu einer Gentrifizierung wäre es ein sehr weiter Weg noch in Neustadt, weil das... Weil Halle ja zu den segregiertesten Städten gehört, also dass die sozialen Schichten am meisten getrennt sind in Deutschland. Und Ich sehe da jetzt keine große Gefahr. Es wäre eine große Bereicherung, wenn noch mehr Studierende nach Neustadt ziehen würden und eben ihre Sachen mit einbringen würden. Ich habe jetzt gar keine Angst, dass das ab morgen Neukölln ist.
Und das mit der am meisten segregierten Stadt, da gibt es Studien dazu.
Da gibt es Studien.
Dass das zu diesen Städten gehört, die sehr starke eine Segregation haben. Vor 2 Wochen, da war es ähnlich kühl wie heute, glaube ich, da haben sie das Tauffest im Heidebad gefeiert, am Heidesee, an der Stelle, wo jetzt nächste Woche ist da Italo-Party oder wo es auch, weiß ich, werden auch sexpositive Events gefeiert da im Heidebad. Wie sieht da zwischen so ein evangelisches Tauffest aus im Heidebad?
Das hat sich da ganz gut eingefügt. Das ist total schön gewesen. Letztes Mal haben wir 16 Leute getauft. Vor 2 Jahren haben wir sogar 27 Leute getauft. Und da war ein Gospelchor da vor 2 Wochen. Die haben für total tolle Stimmung gesorgt. Dann haben wir einen Gottesdienst gefeiert am Ufer, am Strand, sind gemeinsam ins Wasser gegangen. Und während die Menschen getauft wurden, zum Teil ja auch mit dem ganzen Körper, standen in wenigen Meter Abstand die Badegäste und haben zugeguckt und haben gerade noch dabei geplanscht. Und das war so toll, diese beiden Welten sich vermischen zu sehen und irgendwie, dass auch die Badegäste mal so sehen konnten, was wir machen und was das für uns bedeutet, Taufe. Denn die Leute kamen aus dem Wasser und die anderen haben geklatscht und geweint und es war unheimlich emotional und schön und lebensbejahend. Und das passt gut in so ein Strandbad.
Und was stecken da für Entscheidungen dahinter, also sich da im See taufen zu lassen?
Das sind manchmal Erwachsene, die das besonders schön finden, sich so ganz untertauchen zu lassen. Manche schätzen einfach die Atmosphäre im Freibad draußen mit so einem Gospelchor, dass das ein bisschen lockerer ist. Dann ist es manchmal auch, dass Leuten das heute nicht mehr so passend erscheint, sich vor der Gemeinde so zu zeigen. Also wenn man sich in einem Sonntagsgottesdienst taufen lässt, dann wird man ja sehr bewusst in eine Gemeinde reingetauft, was auch toll ist. Aber für manche ist das nicht mit so einem schönen Gefühl verbunden, sich da vor so vielen Leuten einzeln zu zeigen. Und das ist bei so einem Tauffest auch anders.
Das ist irgendwie mehr casual, wenn ich mich ja in Badehose taufen lasse.
Nicht in Badehose, aber genau. Man muss sich nicht ganz so zeigen, ja.
Auftauchen, Platz nehmen, Leben. Das war der Slogan. Ich habe auch die T-Shirts gesehen, die es da zur Taufe gab. Gibt es da noch einen Gedanken dahinter, also dass sie das auf so einen Dreiklang bringen?
Ja, das ist jetzt eine relativ große Frage, aber...
Echt? Sie kommt mir so harmlos vor. Auftauchen, ja. Platz neben Leben.
Okay, also Auftauchen, das steht zum Beispiel dafür, dass man aus der Taufe gehoben wird, ja auch als neuer Mensch. Da steckt eine ganze große Theologie dahinter. Platz nehmen steht zum Beispiel dafür, dass man in der Kirche seinen Platz hat, also dass man als Mensch gesehen ist, dass man einen Ort hat, wo man beheimatet sein darf. Und Leben ist was sehr Zukunftsgewandtes, dass die Kirche hofft, dass wir gemeinsam an einer Zukunft bauen können und dass Menschen sich entfalten können in dieser Welt.
Und dann losziehen und leben mit den Sachen, mit den Klamotten aus dem See auf der Leine.
Ja.
Und dann zum Beispiel zum christlichen Yoga gehen.
Zum Beispiel oder zum Gottesdienst oder zu allen möglichen anderen Veranstaltungen.
Kann ich da noch kurz hängen bleiben? Christliches Yoga, weil das habe ich gesehen in Ihrem Angebot und habe ich mich gefragt, was ist der Unterschied?
Also Yoga ist ja immer eine religiöse Praxis, traditionell, und wir kennen das jetzt hier sehr als rein sportliches Event, aber eigentlich kommt das aus einer religiösen Tradition. Und es gibt auch im Christentum Menschen, die sich damit befasst haben, auch mit Yogis zusammen, wie lässt sich das christlich denken? Also wie lassen sich zum Beispiel Bibeltexte durch Yoga besser erfahrbar machen? Wie können wir durch Yoga beten lernen, auch als Christin, oder das Gebet vertiefen? Und für mich ist das eine total stimmige Form, die ich aber selber gerade auch erst lerne. Also die lerne ich mit meiner Gemeinde zusammen. Und es gibt ganz viele, die sich dafür interessieren. Und genau, das ist gerade ein neuer Weg, der sich auftut.
Wie gut sind Sie erstmal konkret mit dem Yoga?
Oh, ob ich sportlich und beweglich bin?
Naja, ob Sie
mäßig.
Die... Und wenn ich so mit Ihnen laut mit überlege, also auch gerade, wenn wir es da mit dem Auftauchen hatten, in Zeiten der Angst, der Bedrängnis, da haben ja Götter, Religionen eigentlich eine steigende Nachfrage. Es gibt auch aus den USA gerade ganz viele Berichte, dass es also richtig ein Trend ist, nach, also stärker wieder nach Spiritualität zu suchen. Wie ist das bei Ihnen? Spüren Sie davon was?
Ja, also jetzt in den letzten Ich bin ja seit 3 Jahren in Neustadt und ich merke es besonders seit einem Jahr, dass mehr junge Leute kommen, auch mit einem Wunsch, sich taufen zu lassen. Und dass natürlich diese ganzen Veränderungsprozesse, auch die Bedrohungsszenarien, in denen wir uns befinden, Leute mehr an Sinnfragen heranführt. Und das ist für uns Kirchen auf der einen Seite eine große Chance, zu zeigen, wie relevant unsere Themen sind. Und auf der anderen Seite birgt diese Situation auch die Gefahr, dass Menschen Religion missbrauchen. Und das erleben wir ja auch. Und das erleben wir ja auch gerade in den USA zum Beispiel, wenn zum Beispiel Kirche mit Nationalismus so gekoppelt wird oder Gott an eine Nation geknüpft wird. Also das birgt natürlich auch ein großes Risiko.
Oder an bestimmte Moralvorstellungen oder an bestimmte Vorstellungen, rassistische Vorstellungen. Also genau. Denke ich, in die Richtung geht das. Nun haben Sie ja vorhin schon mal, als ich nach dem evangelischen Gott in Neustadt fragte, da haben Sie ja schon mal locker die Initiative Out of the Box erwähnt, also ein interreligiöses Begegnungsprojekt. Mhm. Würde ich gerne noch ein Wort drüber verlieren. Ich habe auch wieder nur ein Foto gesehen, also ein kleiner Container auf einer Wiese, so vor 3 großen Blocks mit 15 Stockwerken, die da so im Horizont stehen.
Also das ist nicht vor 3 Blocks, sondern vor 5 Blocks. Das ist ja interessant in Halle Neustadt, dass das Wahrzeichen der Neustadt diese 5 Scheiben sind, angelehnt an die 5 Türme von der Stadthalle. Also eigentlich an die 4 Kirchentürme und den Roten Turm. Und Halle Neustadt, die Stadt, die
das
immer nicht
religiös... Das war wirklich die Idee von diesen... Von
die 5 Scheiben, ja. Genau, sind sozusagen die moderne Interpretation der 5 Türme. So habe ich das gelernt.
Ja. Das ist ja witzig, weil ich ja eingangs so sagte, Stadt ohne Kirche geplant. Aber dann gab es doch in der architektonischen Konzeption so eine Reminiszenz sozusagen.
Ja, das ist der eine Witz der Geschichte. Und der zweite ist auch das Logo von Halle Neustadt. Das sind ja diese 3 Tauben. Und die Tauben sind ja eigentlich ein Symbol, was auch in der Bibel und auch für uns
noch
Christen
der Ölzweig
total wichtig ist.
Im Schnabel.
Genau,
ja. Okay, und der Out of the Box, was passiert da in dem kleinen Container?
Den haben wir zusammen mit der muslimischen und ursprünglich mit der jüdischen Gemeinde und inzwischen auch noch dazu mit der Bahai-Gemeinde aufgestellt und ausgebaut. Und da können Menschen sich informieren über Religion, ins Gespräch kommen, begegnen. Und die Idee ist, so Ängste und Vorurteile abbauen zu können, aber auch einfach Unwissen genau, also dass man einen Ort hat, wo man Fragen stellen kann, wo man Leuten begegnet, die anders glauben als man selbst. Und deswegen habe ich, glaube ich, gleich das Thema da drauf gebracht, weil es mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, zu sagen, es gibt keinen evangelischen Gott. Es gibt den einen Gott und wir beten in der evangelischen Kirche zu diesem Gott, genauso wie es die Muslime im IKC tun.
Und vielleicht haben Sie das ja auch gesagt, weil es, also vielleicht war es auch ein bisschen Werbung dafür, für die Box. Also wie läuft das jetzt? Ist es im Anlaufen oder blüht das schon total da oder wie ist es?
Das ist noch sehr im Anlaufen. Das ist ja noch ein ganz junges Projekt und es wird vor allem durch Ehrenamtliche getragen. Jeden Samstag kann man da hingehen, 17 Uhr und da ist der Container für eine Stunde geöffnet. Und es ist aber noch sehr in den Kinderschuhen.
MDR Kultur trifft mit der Pfarrerin Hanna Henker aus Halle Neustadt. Ich habe jetzt gestutzt, 4-mal H fällt mir, nee, 3-mal H. Hanna Henke aus Halle Neustadt. Und wir hören, wie der Zufall will, Dion Battist mit Sing. On the verge of crying, I don't feel like trying, but instead I'll sing, yeah, but instead I'll sing. Done with worry, and no one's around me. Don't you know I'll sing? Yeah, oh, I love to sing. When I can't find the words, and everything starts. Auf Wunsch hier. Hanna Henke ist Pfarrerin in Halle-Neustadt und heute hier im Radio. Hanna Henke, geboren 1992 in Halle und getauft auch?
Ja, bin auch in Halle getauft. Ich glaube 93 im Diakoniewerk. Und meine Familie erzählt, dass ich bei der Taufe schon ganz freudig ins Taufbecken springen wollte.
Als wäre da was vorgezeichnet gewesen.
Ja, vielleicht.
Jahrgang 92, gibt es da noch Fotoalben so mit Hanna und ihren Schwestern oder ist alles in der Cloud?
Nee, das ist alles analog in Alben und in Fotorahmen im Flur meiner Großeltern.
Und wenn wir das so mit dem Kopf jetzt machen, uns so diese Bilder angucken oder Bilder aus ihrer Kindheit, die sie im Kopf haben, was könnten wir da so für Bilder sehen?
Also ich war ein sehr lebendiges, freches, verspieltes Kind. Aber meine Schwestern und ich, wir sahen alle aus wie Lotte aus der Krachmacherstraße und ich habe mich, glaube ich, am allermeisten bemüht, diesem Ruf gerecht zu werden. Ja, also ich hatte eine herrliche, wilde Kindheit.
Und in welchem Viertel von Halle hat sich das denn abgespielt?
Als ich klein war, sind wir nach Kölme gezogen, auf ein kleines Dorf im Saalekreis. Also da hat sich das meiste abgespielt. Da waren wir ganz viel draußen und sind durch die Natur gepirscht und erst später kam ich wieder nach Halle zurück.
Und wenn Sie nach Kölme gezogen sind, was haben Ihre Eltern gemacht in der Zeit? Was war das so für ein Haus, in dem Sie groß geworden sind? Es gab erstmal viele Kinder, weil Sie sagten jetzt, also wir...
Ja, also zum damaligen Zeitpunkt waren wir drei. Mein Vater hat später nochmal mir drei Geschwister geschenkt. Genau, oder uns drei Geschwister geschenkt. Also inzwischen sind wir sechs, aber als ich Kind war, waren wir zu dritt. Und meine Mutter ist Bibliothekarin, die hat uns die große Liebe zu Büchern und Geschichten nahegelegt. Und mein Vater, der kommt aus dem Fleischerhaushalt, also viele verbinden mit meinem Namen hier in Halle die Fleischerei unserer Großeltern und hat ein Catering-Unternehmen. Genau, also ich komme aus einem Haushalt, in dem Geschichten wichtig waren und gutes Essen und Gastfreundschaft.
In welcher Gegend von Halle, wo war der Fleischer, wenn der so bekannt war in Halle? Den gibt es nicht mehr, ne?
Nee, den gibt es nicht mehr. Am Reileck war der, wo jetzt ein veganes Restaurant ist im Haus, in dem früher mein Großvater die Fleischerei hatte.
Neben der Bank da. Sie haben zwei wirklich schicke Schulen in Ihrer Vita, habe ich gesehen, in Ihrer CV. Also einmal Europa-Gymnasium Latina August Hermann Franke und dann noch die Landesschule Forta, also wo auch Nietzsche hingegangen ist, das Internatsgymnasium zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler. Das zählt, glaube ich, zum Besten, was es hier in der Region gibt. Wie kommt das? Waren Ihre Eltern da so hinterher?
Ja, also meinen Eltern war eine gute schulische Ausbildung sehr wichtig und wir haben auch alle drei selber sehr gern gelernt, würde ich sagen. Wir sind sehr interessiert gewesen und das haben sich ja auch meine Eltern uns so vorgelebt. Ja.
Und dass Sie aber aufs Internatsgymnasium gegangen sind?
Das war meine Entscheidung. Ja, das war eben nochmal was Besonderes.
Na, Sie haben ja die Hanna von damals beschrieben als jemand aus der Krachmacherstraße, die also ein sehr lebendiges Kind war und dann, also wenn ich das Wilde weiterdenke, also immer noch eine wilde Jugendliche.
Ich war eine sehr wilde Jugendliche und manchmal wünschte ich mir, dass meine Kinder das mal anders sein werden. Und im Internat gab es natürlich sehr strenge Regeln und auch eine strenge Hackordnung, fand ich damals. Und das
Hackordnung so von den Älteren und den Jüngeren
genau,
und so?
Ja, genau. Mhm. Und gleichzeitig aber also ein tolles Lernumfeld. Und auch sehr viel Raum für Kreativität. Das ist ja wirklich da ganz weit draußen, Schulpforte. Und wir SchülerInnen, wenn wir was wollten, dann haben wir es selber gemacht. Theater und irgendwelche Konzerte und so. Und das hat sehr viel kreatives Potenzial freigesetzt.
Und heute ist das ja so ein Drama mit den Gymnasien. Wer geht wohin und kann wohin und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das mit der Entscheidung noch nicht verstanden, dass Sie also auch von den frankischen Stiftungen weg sind und aufs Internat gegangen sind. Und Sie haben gesagt, irgendwie es war Ihre Entscheidung.
Ja, also ich wollte an einem Ort sein. Ach, ich glaube, ich war damals eine Streberin.
Und Sie ich haben das mit Ort den sein, Begabten
man,
gesehen,
wo man sich noch mehr ins Lernen so reinlehnen kann.
Mhm.
Ja, genau.
Und dann ist es Theologie geworden. Es hätte aber auch, was hätte es noch alles werden können?
Also erst habe ich nach dem Abitur ja eine Ausbildung zur Krankenpflegerin angefangen. Das war auch mein damaliger großer Berufswunsch. Und ich habe dann aber in der Ausbildung gemerkt, dass eigentlich das nicht meine wirkliche Begabung ist und dass mir das Psychosoziale, mit Menschen zu sprechen, eine größere Freiheit auch zu haben, dass mir das viel mehr liegt und mir viel mehr entgegenkommt. Und ich habe im Krankenhaus die Seelsorger beobachtet und habe gedacht, aha, das könnte es ja vielleicht sein. Und weil ich auch ein spiritueller Mensch schon vorher war und meine Schwester damals in Halle Theologie auf Lehramt studierte, kam es dann zum Theologiestudium.
Wir haben ja mit dem evangelischen Gott angefangen, um dann zu lernen, dass wir sowieso nur einen Gott haben, der also von denen es also verschiedene Vorstellungen gibt und Varianten. Und wo ist denn Gott für Sie zu einer bestimmenden Figur geworden? Ist er einfach schon immer selbstverständlich oder die Gestalt Gottes, ist die einfach schon immer selbstverständlich in Ihrem Leben gewesen? Oder gibt es richtig so ein Initiationsmoment oder
Erweckungserlebnis. Oder
Erweckungserleuchtung und dann stand ich auf dem Berg, auf den roten Felsen über Halle und irgendwo schlug ein Blitz ein und ein Dornbusch brannte. Und
das wäre jetzt schön, ne? für die Hörerinnen und Hörer. Also als Kind haben mich vor allem die Geschichten fasziniert. So als Kind, was eben Bücher liebte, habe ich auch die Bibel geliebt, ihren großartigen epischen Geschichten. Und später ist besonders durch so Momente in Gottesdiensten und beim Pilgern dieses ganz andere, also das, was dem, wie sonst unser Alltag aussieht, so ein bisschen entgegensteht. So eine Tiefgründigkeit, eine Ruhe, das hat mich dann total überzeugt. Ja, aber es gab jetzt leider kein großes Erweckungserlebnis, was ich Ihnen erzählen könnte.
Und die christlichen, die biblischen Geschichten, wie kamen die in ihr Leben? Also wer ist dafür verantwortlich, dass es die gab? Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Also auch gerade in den Gegenden hier, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man zu Hause so richtig tief drin ist im Alten Testament. Und
also meine Schwester Anne ist dafür verantwortlich. Die hat die Geschichten irgendwann mit nach Hause gebracht. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, wo sie die eigentlich her hatte. Ich nehme an, aus dem Rallye-Unterricht oder so. Und sie hat uns darauf gebracht. Und irgendwann haben wir in diesem kleinen Dorf Kölmer dann auch die Kirche gesucht. Und erst sind wir als Kinder da ganz aktiv gewesen. Und später sind meine Eltern dann selber wieder ganz aktiv geworden.
Und was hatten Sie dann für Ideen im Kopf, als Sie mit Theologie angefangen haben?
Meine Ausgangsidee war, ich werde Seelsorgerin in einer Funktionsseelsorge, in der sogenannten, also entweder in der Klinik oder in der JVA oder eben in einer speziellen Funktion. Und durch das Theologiestudium habe ich dann die ganze Fülle vom Pfarrberuf und vom Gemeindeleben kennengelernt. Das Kreative, Künstlerische, auch diesen Gemeinschaftsaspekt in der Ortsgemeinde. Und dann habe ich so durch Praktika und so weiter und auch durch mein eigenes Erleben in der Gemeinde festgestellt, eigentlich ist es genau das, was ich machen will, Gemeindepfarrerin zu sein und so ein bisschen von allem zu haben. Also die Seelsorge, die mir nach wie vor sehr wichtig ist, aber eben auch die tollen Momente in den verschiedenen Gruppen. Manchmal auch die Arbeit im Quartier, die mir jetzt sehr wichtig ist. Dass man sich sozial engagiert für den Lebensraum, in dem man ist. Die Gottesdienste, also die Mischung aus allem, die macht's.
Und ich habe gesehen, in dem, was ich über Sie lesen konnte, dass da in Ihrer Ausbildung auch feministische Theologie eine offenbar große Rolle gespielt hat. Ist das etwas, was nützlich war für das, was Sie jetzt tun?
Ja, damals, als ich studiert habe, es ist ja auch nicht ewig lange her, aber doch schon ein paar Jahre, gehörte das noch gar nicht fest zum Studienkanon. Das war immer so eine Randnotiz, die man hätte machen können, wenn man zu viel Zeit hat, hätte man auch nochmal einen feministischen Text lesen können. Und es hat damals irgendwie noch keine Rolle gespielt. Und ich habe ein Jahr dann in Südfrankreich studiert und hatte mit einem Menschen zu tun, Lo und Lo war in Amsterdam.
Das habe ich nicht verstanden, mit wem?
Lo war damals eine Freundin im Studium und sie hat in Amsterdam studiert. Und in Amsterdam war feministische und queere Theologie eben schon das Ding und gehörte total fest zum Kanon an der Theologischen Fakultät. Und sie hat mich damit in Berührung gebracht und das war für mich so ein großer Befreiungsschlag, die Themen der Frauen und die Themen von marginalisierten Gruppen, wie wir sie in unserer Gesellschaft heute auch noch haben, dass die sich auch mit biblischen Texten irgendwie bearbeiten lassen. Und es wurde dann für mich selber total wichtig und ist auch heute total wichtig in meiner Arbeit. Wir erleben ja auch gerade zum Beispiel, dass Frauen wieder in eine bestimmte Rolle gedrückt werden sollen. Und es ist jetzt sehr gut, aber ich musste mir dieses Wissen alleine aneignen. Also das spielte leider damals an der Uni noch keine große Rolle. Und das hat sich jetzt geändert und das macht mich total froh. Jetzt ist zum Beispiel gerade in Halle Neustadt in unserer Kirche eine Ausstellung zu sehen und die ist in einem Seminar an der Uni entstanden über Frauenbilder in der Bibel und Literatur und Kunst und das ist total toll. Offenbar gab es da eine Bewegung.
Frauenbilder in der Bibel, können Sie uns noch ein, zwei Beispiele geben? Also wie Frauenbilder in der Bibel, wenn man sie eben tatsächlich aus der Sicht der feministischen Theologie anguckt, was sich dann ändert?
Ja, also ein klassisches Beispiel ist Maria, ne? Also Maria, die Jungfrau, die Demütige, die Befehle, sage ich mal, ausführt, ne? Also das ist so das klassische Bild. Und eigentlich kann man Maria aber auch als junge Frau lesen, die unheimlich mutig war in ihrem jungen Alter in einer Gesellschaft, in der das alles andere als in Ordnung war, ein uneheliches Kind zu bekommen, die gepredigt hat, wir kennen dieses Magnificat, den Lobgesang der Maria, die Visionen hatte über Gerechtigkeit in der Gesellschaft, die mit ihrem Sohn da durch die Lande gereist ist und ihm nicht von der Seite gewichen ist, auch wenn es richtig hart wurde. Also eigentlich ist es eine total starke, taffe Frau, wenn man sich die Bibel mal genau anguckt und eben nicht das nette Frauchen, zu dem sie manchmal gemacht wurde.
Maria mit dem unehelichen Kind. Also ich stelle mir vor, dass doch erhebliche Teile der Kirche an der Stelle zusammenzucken würden.
Naja, also Maria, das trägt das Kind Gottes aus und nicht das Kind ihres Mannes Josef. Also das, denke ich, würden auch viele in der Kirche so sehen.
Und ansonsten all die Kritik an der evangelischen Kirche, die so umschwanger ist, also weiß ich, das Beamtenhafte der Organisation, die Anfälligkeit für Missbrauch, alles, was man alles so am verfassten Protestantismus irgendwie für trocken und ideologisch halten könnte und so, das ist...
All das ist gut, dass das zur Sprache gebracht wird und ich glaube, da hilft auch manchmal dieses Trockene an der verfassten Kirche, dass man wirkliche Strukturen entwickeln kann, um sich damit auseinanderzusetzen und um nicht zu sagen, dass das ist jetzt das Problem dieser einen Gemeinde oder dieses einen Pastors oder Predigers, sondern um sich strukturell zum Beispiel mit sexualisierter Gewalt und sexuellem Missbrauch auseinanderzusetzen. Also ich bin ein sehr kritischer Mensch, auch meiner Kirche gegenüber kritisch eingestellt und gleichzeitig bin ich meiner Kirche gegenüber dankbar, dass es sie gibt.
Was ich mir manchmal als einen ziemlichen Spagat vorstelle.
Ja, und das ist es. Aber ich denke, das ist es in den allermeisten Organisationen, in denen man sich befinden kann. Und es gibt, glaube ich, gerade den Trend, das nehme ich an manchen Stellen wahr, dass Menschen, wenn sie mit einer Sache nicht einverstanden sind, sich zurückziehen oder irgendwo austreten, anstelle zu versuchen auszuhandeln, wie die Organisation, der Verein, die Gruppe sich weiterentwickeln kann. Und das macht die Kirche seit 2000 Jahren und das ist ein richtig hartes Ding, aber es ist auch fruchtbar.
Weil es ja nicht wenige Menschen gibt, die sagen, also die ganze Geschichte mit dem Christentum, mit dem Glauben ist einfach, mit der Liebe ist sowas unmittelbar Plausibles. Das größte Problem dabei ist die Kirche.
Genau, das ist so der Spruch, den man oft hört. Jesus wollte wollte das Evangelium verkündigen und was kam, war die Kirche. Ne? Das ist ja irgendwie, glaube ich, dieser gängige Spruch.
Ach stimmt, ja, den hätte ich ja jetzt gerne parat gehabt. Ich habe jetzt aber tatsächlich aus meinem Gefühl heraus gerade gefragt, ja.
Genau. Und von Anfang an war die Kirche ja aber eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft sucht sich immer Strukturen. Und Strukturen bergen immer Risiken und Gefahren. Und gleichzeitig sind sie aber auch ein Schutz. Also ich meine, wenn man keine Strukturen hat, ist man zum Beispiel Anforderungen der Zeit oder so manchmal auch schutzlos ausgesetzt. Wir gucken gerade in eine Zeit, in der die Kirche extrem angefeindet wird, auch von der AfD. Und es ist total gut, dass wir gerade so eine große Struktur haben, dass wir auch vernetzt sind mit der ganzen evangelischen Kirche in Deutschland, auch ökumenisch. Das ist auch gerade in dieser Zeit wieder besonders wichtig.
Wo wir in Sachsen-Anhalt eben auch die Landtagswahlen zusteuern. Bevor wir tatsächlich da auch noch hinkommen, mir fällt so auf, ich habe mich erstmal so auf die Sensationen gestürzt, also im See taufen und christliches Yoga machen und sie dann nach den, was ist eigentlich mit der Kritik an ihrem verfassten Protestantismus und der ganzen Macht und dann die feministische Theologie. Wie sieht ihr Alltag eigentlich aus? Also eine Pfarrerin predigt und tauft und traut und beerdigt, das machen sie alles auch?
Genau, das mache ich alles auch und ich mache Besuche manchmal. Es gibt sehr viel zu organisieren. Also wir sind 1800 Gemeindemitglieder. Es ist einfach auch schon eine Herausforderung, da das Gemeindeleben zu organisieren, die Feste, den Alltag. Das muss alles irgendwie organisiert sein. Da sind wir ja zum Glück auch ein Team, auch mit vielen Ehrenamtlichen, mit dem Gemeindekirchenrat.
Da gibt es auch viel Bürokratie vermutlich und so.
Genau, aber Gott sei Dank ist es in meiner Gemeinde so, dass das ganz viel von Ehrenamtlichen gemacht wird. Und ich auch die Kapazität habe, manchmal über Gemeindeentwicklung nachzudenken oder solche besonderen Projekte machen kann, wie das Tauffest mit den Kollegen. Es gibt keinen Alltag als Pfarrerin, würde ich sagen. Jeder Tag ist anders, wie in anderen Berufen auch. Man hat Anfragen von Menschen, die Hilfe brauchen. Letzte Woche war sehr viel mit Schülerinnen und Schülern, dass Schulklassen uns besuchen oder wir in die Schule gehen. Oder es stand an einem Vormittag einfach ein Junge in der Kirche und hat 200 Fragen gestellt, weil er irgendwas im Internet über das Christentum gelesen hat und sowas passiert auch. Dann,
nee, Moment, das geht mir zu schnell. 200 Fragen, kommt ein Junge rein in die Kirche und Sie sind auch da. Normalerweise, also das muss ja erstmal die Pfarrerin auch treffen in der Kirche.
Aha, mein Büro ist direkt neben der Kirche.
Okay, ja. Und da kommt der Junge reingestreunt.
Genau, und hat ganz viele Fragen. Und
das Zettel?
Nö, im Kopf.
Auf dem Handy?
Im Kopf. Der kam sehr gut vorbereitet, ist selber muslimischen Glaubens gewesen. Und hat einfach alle Fragen gestellt, die ihm jemals zum Christentum gekommen sind und zu allem, was er in der Kirche gesehen hat und wollte hören, wie wir singen und beten. Und sowas passiert auch immer mal wieder. Genau. Und dann haben wir natürlich auch Kirchengebäude, die versorgt werden wollen. Wir haben zum Beispiel große Feste, die wir planen, Partnerschaften, die wir pflegen. Und für unsere Gemeinde in Halle-Neustadt ist auch wichtig, dass wir sehr viel uns in der Nachbarschaft engagieren.
Ich habe noch im Ohr, dass Sie gesagt haben, naja, also Krankenpflege habe ich gemerkt, das ist eigentlich gar nicht richtig meins, aber Seelsorge. Und das ist ja, die Pfarrerin als Seelsorgerin ist ja irgendwie Kerngeschäft, von der Idee her zumindest. Wie klappt das? Also der Platz für die Seelsorge zwischen all den Sachen, die Sie tun?
Also der Tag ist sehr voll und für die Seelsorge muss ich mir dann bewusst Zeit nehmen. Und das ist mir auch wirklich wichtig, zu sagen, okay, die To-Do-Liste ist lang, aber das hat jetzt Vorrang, dass jemand gerade ein seelisches Leiden hat und dann ist jetzt dafür Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja genauso wie, wenn jemand stirbt. Für eine Beerdigung hat man dann auch Zeit und da stehen andere Sachen dann.
Und mit den Angehörigen zu sprechen tatsächlich, um einfach auch zu verstehen, worum es geht, was ich da sage.
Ja.
Genau.
Genau.
Und Sie haben ja gemerkt, dass ich eigentlich immer nur dieselbe Frage stelle. Und dann also konkret, also wie sieht Seelsorge dann konkret aus?
Menschen kommen mit einem Anliegen und
kommen auch wieder zu Ihnen ins Büro oder rufen an, machen einen Termin oder wie läuft das?
Genau, manche kommen einfach ins Büro, manche machen einen Termin, manchen begegne ich, wenn ich sie besuche, zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand krank ist, dann kann ich manchmal hinfahren und jemanden besuchen im Krankenhaus oder so.
Manchen sehen Sie es vielleicht auch an?
Ja, aber Seelsorge funktioniert schon immer mit Mandat. Also ich gehe nicht hin und drücke jetzt jemandem ein Gespräch auf, weil ich denke, der sieht aber gerade traurig aus. Genau.
Interessanter, steile Lernkurve hier mit Ihnen. Die Seelsorge funktioniert immer mit Mandat. Und was mit Ihrer eigenen Seele eigentlich gerade so?
Und ich suche mir auch Seelsorge. Also ich habe mehrere Menschen, an die ich mich auch wenden kann. Eine Kollegin, mit der ich mich wöchentlich treffe und bete und gegenseitig aussprechen kann. Und ich habe einen geistlichen Mentor, Bruder Markus vom Petersberg, der für mich so ein großes Vorbild ist und so ein Fels in der Brandung, wenn es auch mit meinem eigenen Glauben manchmal drunter und drüber geht, dann gehe ich zu Bruder Markus. Und ich besuche auch selber Gottesdienste, weil ich das brauche. Ich denke nicht, dass man die ganze Zeit geben und reden und tun kann, ohne selber die geistlichen Quellen füllen lassen zu können.
Und Bruder Markus, ist das eine ökumenische Geschichte?
Genau, das ist das evangelische Kloster auf dem Petersberg hier in der Nähe von Halle.
Ach, das ist evangelisches Kloster. Ich hatte Sie jetzt im Verdacht, dass Sie also zu einem katholischen Priester gehen.
Auch das kommt vor. Also ich habe mich auch schon häufiger katholischen Ordensleuten anvertraut. Ich habe auch einen tollen katholischen Kollegen in Halle, Thomas Dammann, mit dem ich gut und viel reden kann. Und genau. Also ich brauche auch selber die Seelsorge und ein Gegenüber.
Und wie der Junge mit den 200 Fragen habe ich also auch noch eine, von der ich dachte, das muss ich Sie auch noch fragen. Die kommt jetzt also völlig gar nicht aus dem Zusammenhang. Praktisch in Halle Neustadt, da hänge ich noch bei der feministischen Theologie. Wie kommt da genderneutrale Sprache an? Also wenn Gott eben auch nicht mehr selbstverständlich als Mann gedacht wird und angesprochen wird?
Also viele sagen mir, dass es sie erstmal überrascht und dass sie erstmal drüber nachdenken mussten. Wenn ich zum Beispiel den Segen spreche, dann sage ich nicht immer er und der Herr, sondern ich probiere es abzuwechseln, weil die Bibel eben auch solche vielfältigen Gottesbilder zeichnet. Das, was uns vor Augen ist, ist oft das der Herr und der Vater und der Richter. Aber in der Bibel ist von Gott auf ganz vielfältige Art und Weise die Rede, auch von der Mutter, auch von Gott ist wie eine Henne, unter deren Flügeln wir Zuflucht finden und so weiter. Ich probiere die biblische Vielfalt in meine liturgische Sprache zu bringen. Und oft irritiert das und sehr, sehr oft wird mir dann aber auch gesagt, dass das für Leute eine schöne Sache ist und befreiend, dass es nicht immer um den Herrn und den Vater geht, weil es gibt auch Leute, die einfach mit der Herr und der Vater nicht nur gute Assoziationen verknüpfen und dann ist so eine Vielfalt von sprachlichen Bildern total hilfreich.
Mit dem paternalistischen, mit dem zürnenden Gott, mit dem wütenden Gott und so gibt es ein ganzes Spektrum. Nun ist es also nicht mehr lange zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da waren wir eben schon mal gewesen. Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die katholische Kirche, beide haben sich positioniert. Was heißt das für Sie konkret in der Gemeinde, wo es ja nach aller statistischen Wahrscheinlichkeit ja auch AfD-Wählerinnen und Wähler geben wird?
Das wird so sein. Das, was mir in Gesprächen in der Gemeinde aber entgegengebracht wird, ist die Frage, wie gehen wir jetzt mit den Menschen im Bekanntenkreis um, die AfD wählen. Also es ist in meiner Gemeinde noch nicht das Thema gewesen, dass AfD-WählerInnen aus der Gemeinde nicht mehr wissen, wo ihr Ort ist. Es wird welche geben, aber es ist nicht, dass sie jetzt das Gespräch darüber suchen, sondern die Gespräche, die mich erreichen, in den Gruppen, im Seniorenkreis, im Gottesdienst, das sind eben die Besorgten, wie man jetzt mit diesem großen Rechtsruck umgeht. Aber ich weiß, dass es statistisch auch AfD-WählerInnen gibt. Da sind wir wieder bei der Struktur. Es gibt aber bestimmte Regelungen, dass zum Beispiel in der Gemeindeleitung gar keiner sein darf, der jetzt zum Beispiel in der AfD ist. Ja, also da hilft wieder so eine organisierte Kirche.
Und so bleiben das aber sehr getrennte Welten, ne? Also, weil Halle Neustadt ist der Stadtteil in Halle, der also den höchsten Anteil von AfD-Wählerinnen und Wählern hat.
Genau, es sind keine getrennten Welten, weil die Menschen aus unserer Gemeinde, die sich da Sorgen machen, natürlich ganz, ganz viele AfD-WählerInnen kennen und mit Menschen zusammenleben und täglich mit diesen Gesprächen konfrontiert sind. Und was das für uns konkret bedeutet, ist, dass wir darüber sprechen, wie bleibt man im Gespräch, wie kann man zum Beispiel auch Menschen, die die AfD wählen, verdeutlichen, was die AfD will. Denn das ist, glaube ich, oft das Problem, dass das Menschen gar nicht konkret wissen.
Ich habe hier nebenher nur meine Technik organisiert, weil Sie haben jetzt eben so, dass Menschen das gar nicht wissen und dann haben Sie Ihre Augen plötzlich ganz groß gemacht. Aber wir können auch Punkt machen an dieser Stelle. Ich habe hier meine Technik organisiert. Letzte Frage, morgen ist Sonntag.
Ja, morgen habe ich wieder Gottesdienst.
Ist die Predigt schon fertig, oder?
Ich weiß immer vorher schon länger, was ich sagen will. Und die Predigt als solche formuliere ich oft erst Sonntagmorgen aus. Stehe ich ganz zeitig auf und wenn alles noch schläft, dann habe ich die Ruhe, um meine Predigt zu schreiben.
Und Sie wissen vorher, was Sie sagen wollen? Ab wann? Ab Montag wissen Sie es schon, oder?
Also ich beschäftige mich ab Montag mit dem Text und dann arbeitet der Text in mir bis, ja. Also Samstag muss ich wissen, was ich sagen will, sonst werde ich unruhig, sonst würde das Sonntag 6 Uhr früh nichts mehr werden.
Und mit dem Text, das heißt, es ist auch wieder der Vorteil der verfassten Kirche, dass es also ein Thema gibt?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Vorteil. Denn vielleicht kennt jeder diese Szene aus Emi und die Detektive, wenn die Pfarrerin anfängt zu sprechen. Heute geht es mal wieder um Gerechtigkeit. Natürlich hat jeder Mensch Themen, die ihn besonders interessieren. Und diese vorgegebenen Texte helfen nicht immer nur über seine eigenen Themen zu sprechen.
Und dann müssen Sie aber Ihr Herz mobilisieren und viel, was da verstandesmäßig auch noch so mit dranhängt, dass das dann... Mein Bild ist, dass die, wenn es gut läuft mit der Predigt, dann ist es ja, hat es ja einen hohen Grad an Beteiligtsein. Mhm. Oder?
Dass ich persönlich beteiligt bin? Ja. Ja, aber das ist meist gar nicht so schwer zu erreichen, weil die Bibeltexte mich oft wirklich sehr berühren. Also ich finde, das sind großartige Texte, ein Kondensat von menschlichen Erfahrungen und das spricht mich selber sehr oft an. Und die Kunst ist dann, es so rüberzubringen, dass andere Leute sich auch angesprochen fühlen, ja, genau.
Wann ist Ihr Termin morgen?
10.15 Uhr ist der Gottesdienst in Halle Neustadt. Herzliche Einladung, der Posaunenchor spielt.
Das war MDR Kultur trifft mit der Halle Neustädter Pfarrerin Hanna Henke, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt Katharina Germo. Katharina Germo ist die Co-Leiterin vom Kunstfest in Weimar. Das beginnt in diesem Jahr am 28. August in Weimar mit der neuen künstlerischen Leitung. Hanna Henke, danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.